Quo Vadis, wohin gehst du, habe ich über die Predigt heute geschrieben. Der Siegbert Malzahn hat mich vorhin schon gefragt, ob wir heute einen Lateinkurs machen. Konnte ich ihn beruhigen, ich bin selbst auch kein Lateiner. Aber dieses Wort hier oder diese zwei Worte, Quo Vadis, die begegnen uns immer wieder mal im Alltag. Meine letzte Begegnung war am Freitag. Als ich den Briefkasten geöffnet habe, lag da so ein Zettel drin, eine Sammelaktion für Schuhe und Kleider und Besteck und Töpfe und alles Mögliche, aber nur gut gebraucht. Und gesammelt hat eine Organisation Quo Vadis. Die kümmert sich um Jugendliche. Ich habe mir gedacht, was hat Quo Vadis jetzt mit Töpfen und Pfannen zu tun? Und das hat sich mir nicht so auf den allerersten Blick erschlossen. Aber jeder von euch hat diese zwei Worte bestimmt schon einmal gehört. Bei Siegbert war es aus dem Asterix, ne? Das ist ja Latein für Anfänger, da kriegt man ja solche Dinge des Öfteren mal vor die Augen gehalten. Ich kenne diese zwei Worte schon viel länger. Es gab mal einen Film, der hieß Quo Vadis, ein sehr berühmter Film, hat einige Oscars abgeräumt. Und dieser Film, der beruht auf einem Roman von einem polnischen Schriftsteller, der heißt eben auch Quo Vadis. Aber wo kommt das Ganze her? Und ich meine, es ist eine ganz wichtige Frage zu wissen, wohin gehst du? Man stolpert ja nicht einfach los, ohne sich Gedanken über seinen Weg zu machen. Quo Vadis wird heute sehr oft in einem rhetorischen Sinne gebraucht, mehr so nach dem Motto, der weiß ja gar nicht so recht, wo er hin will. Ne? So mehr so ein verzweifeltes Fragen, Quo Vadis, wo geht es denn überhaupt hin? Woher kommt denn eigentlich dieses Wort oder dieses geflügelte Wort? So wie es zum Alten Testament Apokryphen gibt, gibt es auch zum Neuen Testament Apokryphen. Das sind Schriften, die einen biblischen Hintergrund haben, die irgendwo im Umfeld der Bibel angesiedelt sind, aber die man damals nicht in den Kanon der Bibel des Alten und Neuen Testamentes aufgenommen hat. Und eine dieser Schriften, das sind die Petrusakten, da ist uns eine Begebenheit beschrieben. Na, will er nicht? Nee? Jetzt. Da ist uns eine Begebenheit beschrieben. Da ist Petrus, das ist der gut gekleidete Mann, auf der Flucht aus Rom. Er war ziemlich am Ende seines Lebens, er ist verfolgt worden in Rom. Er war auf der Flucht und hatte auf dieser Flucht eine Begegnung, ähnlich wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Und zwar ist ihm dort der Auferstandene oder der Jesus mit dem Kreuz begegnet. Also das war die Begegnung. Und Petrus fragt nun Jesus, Quo Vadis, Domine? Wohin gehst du, Herr? Also daher kommt diese Frage. Und Jesus antwortet ihm, ich gehe nach Rom, um mich dort erneut kreuzigen zu lassen. Und die Geschichte erzählt, dass Petrus daraufhin umgekehrt ist, ist nach Rom gegangen und er ist auch dort gekreuzigt worden. Also daher kommt dieser geflügelte Spruch Quo Vadis. Wenn man dieser Geschichte glaubt, dann war das eine ganz wichtige und lebensbestimmende Frage. Quo Vadis, fragte Petrus, für ihn hat es dann eine ganz überraschende Wendung genommen, denn er hat daraus eine Konsequenz gezogen, er ist zurück nach Rom und ist dort den Märtyrertod gestorben. Ich möchte dir und mir heute Morgen die gleiche Frage stellen, Quo Vadis, wohin gehst du? Hast du auf diese Frage für dein Leben eine Antwort? Ich meine, es ist wichtig für sein Leben, ein Ziel zu haben und auch den Weg zu diesem Ziel zumindest in groben Zügen zu kennen. Wenn man heutzutage unterwegs ist mit dem Auto, dann gibt man in sein Navigationsgerät das gewünschte Ziel ein und man braucht nur noch den Anweisungen zu folgen und kommt fast immer ans Ziel. Man kann sogar wählen, ob einem eine Frau oder ein Mann die Anweisungen gibt. Ganz schön komfortabel. Ich kann mich noch erinnern, ich war im Außendienst viel unterwegs, als es noch keine Navigationssysteme gab. Da hat man sich manchmal den Wolf gefahren in der Stadt, wenn man so eine kleine Straße oder ein kleines Gässchen gesucht hat. Und heute hat man ein Navigationsgerät. Aber ich musste auch gleichzeitig einen der Nachteile dieser Navigeräte feststellen. Früher konnte ich mir Straßen und Wege gut merken. Wenn ich einmal irgendwo war, ich habe das meistens das zweite Mal blind gefunden. Aber mit dem Navi, man achtet überhaupt nicht mehr, wohin man fährt. Das Ding sagt einem ja alles, ne? Und wehe, es funktioniert nicht. Die Batterie ist kaputt oder es ist eine Umleitung, eine Baustelle. Dann ist man aufgeschmissen. Mit unserem Lebensweg ist es leider nicht ganz so einfach wie mit dem Autofahren. Das fängt schon mit der Frage nach dem Ziel an. Ja, vielleicht geht es uns wie diesem Mann, der ganz verzweifelt auf dieses Labyrinth schaut. Unten steht irgendwo You are here, also da ist er. Und oben We are here. Also die wollen sich irgendwie treffen und der Weg von unten nach oben ist halt eben nicht gerade, sondern hat einen ziemlich labyrinthartigen Verlauf. Wo will ich überhaupt hin? Und das ist noch nicht einmal eine rein geistliche Frage. Schule, Beruf, Familie, all das sind Bereiche, wo es gut ist zu wissen, wohin. Ich stand in meinem Leben schon oft vor der Frage, welchen Weg ich einschlagen soll. Schönes Ziel, diese Berge, ne? Aber ganz schön weit weg. Man sieht zwar im Vordergrund eine breite Straße und meint, das wäre ganz einfach, aber irgendwann verschwindet die Straße aus unserem Blick. Und wenn man dieses Ziel erreichen will, wenn man diese Berge erreichen will, die so schön sind, dann muss man sich schon Gedanken machen, wie komme ich dahin? Für mich war es in solchen Situationen immer ganz hilfreich, nicht nur das ferne Ziel vor Augen zu haben, sondern mir Etappenziele zu stecken. Dass ich wusste, auf dem Weg zu dem Ziel, da gehe ich erstmal dahin, von dort gehe ich dorthin und so weiter und so weiter. Also mir erreichbare Etappenziele gesteckt habe, die auf dem Weg waren zu dem Ziel, wo ich eigentlich am Ende ankommen wollte. Nichts ist frustrierender als ein fernes Ziel, welches mit jedem Schritt nur scheinbar noch weiter entfernt rückt. Nimm dir nie mehr vor, als du auch erreichen kannst. Wenn dann ein Etappenziel erreicht ist, darfst du auch eine Pause einlegen und zurückschauen auf das Erreichte. Manchmal kommt man auf seinem Weg auch an Kreuzungen vorbei. Es sieht alles ganz einfach aus und dann kommt man an einem Punkt, wo man überlegen muss, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts. Und wenn es dann so ist wie hier bei den Schienen, der Weg nach links sieht genauso aus wie der nach rechts. Eine schwierige Entscheidung. Aber man darf an solchen Punkten gerne stehen bleiben und über den weiteren Weg nachdenken. Obwohl jeder Mensch einen ganz individuellen Lebensweg hat, ist doch niemand verdammt, alleine zu gehen. Immer wieder begegnen uns Menschen, die einen kürzeren oder längeren Abschnitt mit uns gemeinsam gehen. Das Miteinander reden, das gemeinsame Erleben, Freude und Leid teilen, gibt Kraft und neuen Mut und ist auch oft Orientierung in dunklen und schwierigen Stunden. Wenn du dich für einen Lebensweg mit Jesus entschieden hast, da hast du es gut. Jesus sagt nämlich, komm, folge mir nach. Ich gehe den Weg voraus. Nimm meine ausgestreckte Hand. Jesus schickt uns nicht als Kundschafter in ein unbekanntes Land und lässt uns prüfen, ob der Weg gangbar ist. Wenn du daran zweifelst, dass Jesus dir vorangeht und dir die Hand gibt, dann lese doch die Lebensbilder und die Erfahrungsberichte von vielen Christen, die das in ihrem Leben erfahren haben und auch davon berichten. Auf keinen Fall sollte es in deinem Leben so aussehen. Du rackerst dich ab wie der Hamster im Rad, bist voller Aktivität und kommst doch nie an. Du bleibst auf der Stelle stehen, aber der Weg unter dir, der dreht sich in einer blitzartigen Geschwindigkeit. Einer, der sein Leben nach einer Begegnung mit Jesus komplett neu ausgerichtet hat, war Paulus. Paulus wurde vom Verfolger zum Nachfolger. Und in Philipper 3, in den Versen 12 bis 16, beschreibt Paulus sein Lebensziel und wie er darauf zustrebt, es zu erreichen. Ich habe diesen Text gewählt aus der neuen Genfer Übersetzung und lese es mal vor. Paulus sagt, es ist also nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin auch die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Ich habe aus diesem Text einige wichtige Punkte herausgegriffen und ich denke, die können uns auch für unseren Lebensweg eine gute Hilfestellung sein. Ein erster Punkt: Paulus hat sein Ziel. Er ist von Jesus begeistert und er möchte sein Leben mit ihm meistern und er will den Siegespreis, ein ewiges Leben in Gottes Gegenwart, gewinnen. Paulus hat ein Ziel. Wie sieht es bei dir aus? Hast du ein Ziel? Oder läufst du ziel- und planlos durch die Gegend? Nach dem Motto, mal schauen, was kommt. Nur wer ein Ziel hat, der kann auch begeistert darauf zusteuern. Ein zweiter Punkt. Paulus hat eine Entscheidung getroffen. Für ihn ist die Entscheidung, den Weg mit Jesus zu gehen, gefallen. Keine Wischiwaschi-Sache, kein mal schauen, was kommt. Der Lauf zum Ziel bestimmt sein ganzes weiteres Handeln und sein weiteres Leben. Der dritte Punkt, er steuert geradewegs auf das Ziel zu. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Mit aller Kraft laufe ich auf das Ziel zu. Paulus hat für sich erkannt, dass das seine Berufung ist. Für ihn gibt es keine Alternativen mehr. Sind deine Entscheidungen sicher? Oder schwankst du wie ein Blatt im Wind? Mach es wie Paulus. Und konzentriere dich auf dein Ziel. Der vierte Punkt. Die Vergangenheit kann ihn nicht aufhalten. Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt, sagt er. Mit Jesus kannst du einen Neubeginn machen. Und kein Klotz am Bein wird deinen Lauf aufhalten. Und eine krassere Wendung wie Paulus kann man sich kaum vorstellen. Mit einem totalen Eifer hat er alle Anhänger von Jesus verfolgt. Das war sein Lebensinhalt, das war sein Ziel, diesen aufstrebenden neuen Glauben zu unterdrücken und im Keim zu ersticken. Und dann begegnet ihm Jesus, er wird von Jesus ergriffen und eine 180-Grad-Kehrtwendung hat in ihm stattgefunden. Und mit dem gleichen Eifer, mit dem er vorher Jesus verfolgte, folgt er ihm nun nach. Es gibt keine Schatten der Vergangenheit, die dich einholen können. Egal, was du vorher gemacht hast, egal, was dein Leben vorher bestimmt hat. In dem Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast, wird dich nichts mehr hindern. Wird kein Schatten der Vergangenheit dich mehr einholen können. Du darfst deine Altlasten bei Jesus abladen und darfst dich ganz auf ihn konzentrieren. Paulus selbst ist das beste Beispiel, wie radikal ein Neubeginn sein kann. Und wenn du eine Durststrecke hast und wenn du meinst, das Alte holt mich doch wieder ein und du das Gefühl hast, du kannst dich nicht lösen, dann greif zum Psalm 23 und lese den Psalm 23. Es gibt viele solcher mutmachender Stellen in der Bibel. Mir gefällt er sehr gut, der Psalm 23, weil er so dieses Sorglose, diese Geborgenheit in Gott, das Wandern, das Gehen mit ihm beschreibt. Der nächste Punkt, der fünfte Punkt. Paulus ist unterwegs und er ist noch nicht angekommen. Dabei ist mir klar, sagt er, dass ich dies noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Das Ziel ist am Ende des Weges. Es ist schon so mancher Langstreckenläufer auf der Zielgeraden abgehängt worden. Gerade wenn so ein Wettlauf einige tausend Meter lang ist, hat sich schon manch einer verkalkuliert, ist schnell losgelaufen, hat am Anfang den Beifall der Zuschauer auf sich gehabt und auf der Zielgeraden hat ihn die Kraft verlassen. Da kommt dann einer, der holt noch mal das Letzte aus sich raus und zieht an ihm vorbei. Alle Anstrengung war umsonst. Doch keine Angst. Jesus überfordert niemand. Pausen und Zeiten der Ruhe sind auf diesem Weg vorgesehen. Nur gilt es, nach einer solchen Pause wieder in Gang zu kommen. Du darfst gerne auch mal stehen bleiben und zurückblicken und dich über das Erreichte freuen. Aber dann schau wieder nach vorne. Ein sechster Punkt. Gott zeigt den richtigen Weg. Es ist nicht immer leicht, den richtigen Weg zu finden. Nicht immer liegt er klar und erkennbar vor dir. Oft ist er verborgen, so wie hier. Man kann ein Stück des Weges sehen, dann keiner weiß, wie es weitergeht. Oder er geht durch den Dschungel, ist von Unkraut zum Teil, von Sträuchern überwuchert. Oder er geht durch ein vollkommen in unseren Augen unwegsames Gelände. Und wenn man da näher hinschaut, sieht man dann doch einen ganz schmalen Fußpfad, einen Trampelpfad, der weiterführt. Es kommen Kreuzungen und Weggabelungen. Doch keine Angst. Ich habe vorhin erzählt, dass man im Auto ein Navigationssystem hat. Es gibt auch bei Gott ein Navigationssystem. Keine Technik, braucht man keine Batterie dafür, keine GPS-Empfänger. Das Navigationssystem von Gott ist multifunktional. Da ist zum einen sein Wort. Wir haben es im Lobpreis vorhin dieses Lied gesungen, was alles in Gottes Wort beinhaltet. Gottes Wort ist ein Teil seines Navigationssystems. Du wirst darin erfahren, wo es lang geht. Eine zweite Möglichkeit, eine zweite Funktion des göttlichen Navigationssystems ist das Gebet. Dort kannst du ihn um Routenvorschläge bitten. Du kannst ihn fragen, wo soll ich hin? Vielleicht hat er sogar Alternativen für dich. Er sagt, da ist der Weg, da ist der Weg. Kannst beides gehen. So wie ein gutes Navigerät im Auto. Höre auf die Stimme des Heiligen Geistes. Eine weitere Funktion des göttlichen Navigationssystems. Und als letztes, schließe dich anderen Weggenossen an. Es geht zwar darum, dass du das Ziel erreichst, aber es ist kein Kampf, jeder gegen jeden. Wir alle, schreibt Paulus, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben wie ich. Gemeinsam dürfen wir uns auf den Weg machen und gemeinsam dürfen wir das Ziel erreichen. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir das Buch von H.P. Kerkeling eingefallen. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch. H.P. Kerkeling ist ausgestiegen und er hat den Jakobsweg gemacht. Das ist ein sehr bekannter Pilgerweg im Norden von Spanien. Und auf diesem Pilgerweg, das hat mich so fasziniert, er ist zwar alleine losgegangen, beschreibt er, wie schwierig es manchmal war, die steilen Berge und ach, die langen Tagesetappen, aber er hat auf diesem Weg immer wieder Begegnungen, wo er Menschen begegnet, mit denen er Gespräche hatte, die ihm zum Nachdenken gebracht haben, die einfach ein Stück Weg mit ihm gegangen sind. Wir dürfen den Weg gemeinsam gehen. Jesus schickt uns nicht alleine los. Und ein siebter Punkt. Nicht auf halbem Weg aufgeben oder hängen bleiben. Sicher ist der Weg oft schwer und entbehrungsreich. Aber hab das Ziel vor Augen und gib nicht auf. Andererseits gibt es auch viele Stellen auf dem Weg, wo man gerne bleiben möchte, weil es so schön ist. Ja? Toll, so eine richtige Urlaubsstimmung. Vielleicht sagt der eine, nee, das gefällt mir nicht, aber mir hat es halt gut gefallen. Bei dem anderen ist es vielleicht ein paradiesischer Garten oder es gibt auf dem Berg oben, wo man blicken kann. Jeder kennt es in seinem Leben, solche Situationen, solche Momente, wo man sagt, Mensch, toll, das dürfte doch nie vergehen. So müsste es immer bleiben. Aber darin steckt eine ganz große Gefahr, dass man in solchen Situationen nicht mehr das Ziel vor Augen hat. Eine schöne Geschichte im Neuen Testament gibt uns davon ein Beispiel. Als Jesus verklärt wurde, das heißt, als er mit einigen seiner Jüngern auf dem Berg war und dort in seiner göttlichen Gestalt gesehen werden konnte, wo Gott sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, dort hat Petrus reagiert. Und was glaubt er, wie er reagiert hat? Er sagte, Herr, wenn du willst, ich baue uns gerne drei Hütten. Hier wollen wir bleiben, hier ist es schön. Es ist genau diese Situation, wo man gerne bleiben möchte. Und was hat Jesus ihm geantwortet? Petrus hat es nicht verstanden in dem Moment. Er konnte erst später begreifen, was Gott meinte. Jesus sagte zu ihm, ich muss erst nach Jerusalem, zuerst muss der Menschensohn erhöht werden, zuerst muss der Menschensohn seine Aufgabe, seinen Weg erfüllen. Dann kannst du meinetwegen dort eine Hütte bauen. Es geht darum, in solch schönen Momenten, die jedem gegönnt sind, die schön für alle sind, nicht aufzugeben und das Ziel aus dem Auge verlieren. Paulus will den Siegespreis in der Hand haben. Das ist die Motivation für seinen Weg. Er will ihn nicht nur ansehen, er will ihn in der Hand haben. Lass dich von Paulus mitreißen und bleibe nicht unterwegs stehen und gib auf. Ich habe hier die 7 Punkte noch einmal aufgeschrieben. Du brauchst ein Ziel. Ohne Ziel brauchst du gar nicht erst losgehen. Du musst eine Entscheidung treffen, die Entscheidung, ich will diesen Weg gehen und ich will das Ziel erreichen. Und dann gehe geradewegs drauf zu. Lass dich nicht von der Vergangenheit aufhalten. Aber sei dir auch klar, du hast das Ziel noch nicht erreicht. Aber keine Angst, Gott zeigt dir den richtigen Weg. Und bleib nicht auf der halben Strecke stehen. Unser Einstieg war ein geflügeltes Wort. Quo vadis? Wohin gehst du? Bist du auf einem guten Weg und hast du das Ziel vor Augen? Ein weiser Mann hat vor vielen Jahren ein weiteres geflügeltes Wort geschaffen. Konfuzius hat den Satz geprägt, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Noch vor ein paar Jahren hatte ich immer mit diesem Satz geantwortet, wenn mich jemand nach meinen Zielen gefragt hat und nach dem, was mein Leben bestimmt. Hat mich fasziniert. Wenn jemand gefragt hat, was hast du vor, wohin gehst du, was bestimmt dich, habe ich immer gesagt, der Weg ist das Ziel. Klingt ja auch ganz einleuchtend, ne? Kein sinnloses Streben und kein Aufreiben um ein Ziel, das man dann am Ende doch nicht erreicht. Den Weg, den Moment, das Erreichte genießen und verwerten, was das Leben bringt. Der Weg ist das Ziel, ne? Was man da alles unterwegs erleben kann. Liebe, Hoffnung, Zufriedenheit, Freiheit, Mut. Jeder hat individuelle Werte, Glück. Der Weg ist das Ziel. Ob ich ankomme, spielt ja letztendlich keine Rolle. Das, was mir da auf dem Weg passiert, das ist der Inhalt. Darauf kommt es an. Mittlerweile denke ich nicht mehr so. Ich möchte mich nicht auf dem Weg verlieren, sondern ich möchte das Ziel vor Augen haben. Viele Selbstfindungs- und Selbstverwirklichungsgruppen stellen den Weg über das Ziel und versuchen sich auch darüber zu definieren. Ich meine, es ist wichtig, seinen Weg bewusst zu gehen, aber auch die schönen Momente dürfen wir genießen. Aber der Siegespreis, der steht am Ende. Der Weg ist das Ziel, oder? Wenn man von diesem Satz ein Wort weglässt, ein Wort, dann wird das Ganze eine vollkommen andere Bedeutung bekommen. Ja? Weg ist das Ziel. Und das ist die Gefahr, die in diesem Satz steckt, wenn ich mich nur auf den Weg konzentriere, auf das, was unterwegs passiert, habe ich auf einmal das Ziel aus den Augen. Weg ist das Ziel. Quo vadis? Wohin gehst du? Ich wünsche dir und mir, dass wir wissen, wo es lang geht und den Blick fest auf Jesus gerichtet haben. Ich habe noch ein Bild gefunden. Ich gebe zu, es ist ein bisschen schmalzig. Sowas hat man früher in seiner Bibel liegen gehabt. Das haben meine Großeltern, meine Oma, die hat sowas immer gehabt. Aber der Vers, der da drauf steht, der ist sehr schön. Auch wenn er hier so verschnörkelt dargestellt ist. Und wenn dieser Weg, es ist eigentlich genau das, worüber ich heute Morgen geredet habe. Wir haben den Weg und wir haben hinten, zwar etwas verklärt, das Ziel. Aber dieser ganz wichtige Vers, den möchte ich euch heute Morgen mitgeben. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Amen.